dieses Gebet, das wir gerade gebetet haben, das ist unerlässlich, auch bevor wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen. Wenn wir das Wort Gottes lesen, ohne dass uns der Heilige Geist erfüllt oder ohne dass uns der Heilige Geist lehrt, dann wird es nur Buchstabe bleiben. Dann werden wir es überhaupt nicht in dieser Tiefe verstehen können, die Gott uns eigentlich durch sein Wort, wie Gott uns eigentlich in seinem Wort begegnet. Und deshalb ist es so ein notwendiges Gebet, dass wir beten, Herr, ja, erfüll mich mit deinem Geist, dass ich die Worte verstehen kann, die du sprichst. Und es heißt, die Worte, die aus seinem Mund hervorgehen, ja, sie sind Geist und sie sind Leben und es wird auch nicht leer zurückkommen. Aber es wird dann nicht leer zurückkommen, wenn dieser Atem Gottes dabei ist, wenn der Geist Gottes uns lehrt über dieses Wort Gottes. Und ich möchte mit euch zusammen heute Wort Gottes lesen und es ist eine Stelle, die ihr mit Sicherheit schon kennt, die ich auch schon so viele Male gelesen habe, aber zu der ich immer wieder zurückkehre, weil so eine Dichte da ist von dem, was Gottes Absichten sind und von dem, wie Gott mit Menschen handelt. Das Ganze finden wir in Epheser, der Anfang vom Epheserbrief. Und er ist für mich immer wieder so faszinierend. Epheser 1, und zwar die Verse 1 bis 14. Ich könnte die euch jetzt vorlesen, ich fände es aber gut, wenn ihr mit mir lest. Wir haben jetzt hier den Vorteil, dass wir das hier vorne sehen können. Und es ist einfach gut, Wort Gottes in den Mund zu nehmen. Und ich möchte euch jetzt einfach einladen, dass ihr halblaut, laut, wie auch immer, einfach mitlest. Wirklich an diesem Morgen Wort Gottes in den Mund nehmt und mit mir zusammen diese Stelle lest. Das ist aus die Elberfelder, das ist ein bisschen eine ältere Übersetzung. Aber wir lesen es einfach mal zusammen. Paulus, Apostel Christi Jesu, durch Gottes Willen, den Heiligen und an Christus Jesus Gläubigen, die in Ephesus sind. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben, nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgenommen hat in ihm für die Verwaltung der Erfüllung der Zeiten. Alles zusammenzufassen in dem Christus, das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm. Und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorherbestimmt waren, nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt, damit wir zum Preis seiner Herrlichkeit seien, die wir vorher schon auf den Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der ist die Anzahlung auf unser Erbe, auf die Erlösung seines Eigentums zum Preis seiner Herrlichkeit. Die absolute Hammerstelle, sowas von dicht. Und es ist einfach gut, sich das immer wieder anzuhören, durchzulesen. Ich möchte diese Stelle gern nochmal lesen. Und ich glaube, das Beste, was wir wirklich tun können, und das ist mir da auch auffallen, wo wir wirklich diesen einen Gottesdienst nur Wort Gottes gelesen haben, dass das Wort Gottes einfach so reich ist, wie es eine Predigt nie sein könnte. Wir brauchen Predigt. Ich glaube, es ist gut, dass wir Auslegungen auch haben, aber das Wort Gottes selber, da ist so eine Kraft dahinter. Und ich möchte es gern nochmal lesen und ich möchte es aus einer anderen Übersetzung lesen. Manchmal hört man dann manche Dinge nochmal ganz anders. Und wer will, kann dabei auch die Augen zumachen, dass ihr euch einfach auch konzentrieren könnt oder auch nicht. Also es wird nicht hier angeschlagen sein. Das ist aus der Neue Genfer. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan. So hatte er es beschlossen. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Er hat sie uns in ihrer ganzen Fülle erfahren lassen. In seiner Gnade hat er uns auch alle nötige Weisheit und Einsicht geschenkt. Er hat uns seinen Plan wissen lassen, der bis dahin ein Geheimnis gewesen war und den er, so hatte er sich vorgenommen und so hatte er es beschlossen, durch Christus verwirklichen wollte, sobald die Zeit dafür gekommen war. Unter ihm, Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums, soll alles vereint werden. Das, was im Himmel und das, was auf der Erde ist. Außerdem hat Gott uns, seinem Plan entsprechend, durch Christus zu seinen Erben gemacht. Er, der alles nach seinem Willen und in Übereinstimmung mit seinem Plan ausführt, hatte uns von Anfang an dazu bestimmt, mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben. Auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt. Die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht. Der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbürgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Wie ich schon sagte, ist in diesem Text das Evangelium auf so dichtem Raum zusammengefasst. In 14 Versen, glaube ich, wirklich das ganze Evangelium dicht drin. Es heißt, durch Christus oder in Christus, jeder, der ihn zum Herrn hat, der sein Leben absolut in die Hände des Herrn gelegt hat, heißt es, durch ihn, der hat sein Blut vergossen und wir sind erlöst, in ihm sind wir erlöst, in ihm ist jede Verfehlung vergeben. Und nicht nur, dass er alle Schuld nimmt, sondern es ist noch mehr. In Christus sind wir zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und damit auch zu seinen Erben. Was werden wir erben? Das Reich Gottes. Ja, und es heißt an einer anderen Stelle, dass es dem Vater gefallen hat, uns das Reich zu geben. Das heißt, alles, was Gott gehört, will er mit seinen Söhnen und Töchtern teilen, seinen Erben. Und dann heißt es noch, dass er es nicht dabei belässt, dass wir das irgendwann mal erben werden, wenn wir sterben oder nach dem Tod, sondern es heißt, dass uns Gott in Christus den Heiligen Geist gegeben hat, als Anzahlung, ja, als Bürge dafür, für alles, was noch kommen wird. Und er hat uns jetzt schon hineinversetzt. Ja, in dieser Kolosserstelle heißt es, hineinversetzen das Reich, dass wir im Geist schon diese Heimat auch haben. Ja, das ist wirklich, das ist ein echtes Geheimnis, das Leute, die den Heiligen Geist nicht haben, überhaupt nicht verstehen können. Und dann heißt es noch weiter, als wäre nicht das schon total viel. Wir haben Anteil an der Fülle des geistlichen Segens in der himmlischen Welt. Nicht erst irgendwann, sondern jetzt schon. Anteil an der Fülle des geistlichen Segens. Und wir leben hier auf der Erde nicht irgendwie planlos oder auf Verdacht, dass das alles irgendwann mal so sein wird, sondern es heißt hier ganz klar, Gott lässt uns seine Pläne wissen. Und ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, dass das immer wieder kommt. So hat er es versprochen. So hat er sich's vorgenommen. Es wird ganz oft mitten in den Satz reingeschoben. Habt ihr das auch? Ist euch auch aufgefallen? Es wird immer wieder, so hat er sich's vorgenommen. So hat er es ausgeführt. So hat er sich schon immer gedacht und so hat er es getan. Es kommt immer wieder. Das fasziniert mich total. Das heißt, Gott, er hat sich was ausgedacht, er steht zu seinem Wort. Und jetzt ist es aber nicht nur so, dass er dieser Geheimniskrämer irgendwo ist und wir müssen halt irgendwie gucken, wie wir das rausfinden, sondern es heißt, er hat uns seine Pläne wissen lassen, er hat sie offenbart. Er will die Pläne mit uns teilen, dass wir Teil werden von diesem Plan. Nicht irgendwie zufällig, sondern weil wir von Gott informiert werden, weil Gott uns Anteil gibt an dem, was er tun möchte. Und ich finde es so stark, ich finde es unglaublich. Und in diesem Text ist nicht nur das Evangelium zusammengefasst, sondern im Prinzip auch die Absichten Gottes. Ja, es ist eine Sache herauszufinden, was tut Gott, und eine andere Sache offenbart zu bekommen von Gott selber, warum er diese Dinge tut oder wozu er diese Dinge tut. Und auch das finden wir in diesem Text. Da heißt es, unter ihm, Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums, soll alles vereint werden. Das war sein ursprünglicher Plan. Das, was im Himmel und das, was auf der Erde ist. Was Gott schon immer auf dem Plan hatte, ist die Wiederherstellung der Gemeinschaft von Mensch und Gott. Wir wissen, dass das am Anfang sehr schief lief. Und was Gott schon immer auf dem Plan hatte, ist Versöhnung. Ja, Versöhnung von Mensch und Gott durch Jesus Christus. Was er auch schon immer auf dem Plan hatte, ist, dass wenn diese Versöhnung geschieht, diese Wiederherstellung der Gemeinschaft, dass es nicht etwa eine Herr-Knecht-Beziehung sein sollte, sondern eine Kindschaft-Beziehung, Familie. Gott wollte schon immer Familie. Es heißt hier, er hat uns dazu bestimmt, von allem Anfang an, durch Jesus Christus Söhne und Töchter zu werden. Gott ist interessiert daran, an einer intimen Beziehung, an einer Beziehung, die geprägt ist von Nähe und von dieser Vaterschaft. Er ist der Vater aller Vaterschaft. Und das möchte er auch. Und wenn ihr vielleicht an das Gleichnis von dem verlorenen Sohn denkt, der verlorene Sohn, er hat Angebote für seinen Vater zu arbeiten, weil er gesagt hat, ich bin's nicht wert. Aber der Vater, er hat ihn in die Arme geschlossen und er hat ihm das beste Kleid, saubere Kleider geholt, hat ein Fest veranstaltet. Auch hier der Vater in diesem Gleichnis, er freut sich und er will den Sohn, er will ihn nicht als Knecht, er will ihn als Sohn. Und so ist Gott genauso. Und nicht nur, dass er sich das irgendwie jetzt spontan überlegt, sondern es heißt, von allem Anfang an hat er dich dazu bestimmt, und ich spreche jetzt jeden Einzelnen von euch an, als Sohn und als Tochter. Und er will wirklich, dass wir verstehen, was das heißt. Sohn und Tochter zu sein. Und dass wir auch verstehen, was es heißt, ihn zum Vater zu haben. Ihn zum Vater. Und dann steht da noch was drin, und es kommt sogar dreimal. Das springt einem total ins Auge. Schon vor der Erschaffung der Welt, also vor Erschaffung der Welt, noch vor Erschaffung von uns, hat er uns erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen, in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe, mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Und auch das sehr auffällig, diese Aussage, mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen, kommt in diesem kurzen Text dreimal vor. Wir alle wissen, dass es eine besondere Bedeutung hat, wenn Gott Dinge dreimal wiederholt, vor allen Dingen auch auf wenig Raum. In der Elberfelder hieß es, zum Preis seiner Herrlichkeit. Zum Preis seiner Herrlichkeit. Das heißt, Gott hat uns geschaffen und dazu bestimmt, zum Preis seiner Herrlichkeit. Dein Leben ist zum Preis seiner Herrlichkeit bestimmt. Dein Leben ist zur Ehre Gottes bestimmt. Und Gott bestimmt dein ganzes Leben zu seiner Ehre. Gottes Absicht in unserem Leben ist, dass unser Leben ihm maximale Ehre macht. Ich möchte hier eine kurze Zwischenbemerkung machen über das, wie wir manchmal Wort Gottes hören oder wie wir auch manchmal Predigten hören. Ich habe da schon mal drüber gesprochen, aber ich möchte es wirklich auch gerne nochmal wiederholen, weil das so einen Unterschied macht. Man kann Wort Gottes oder auch eine Predigt hören als Appell. Ja, im Sinn von, das und das sollen wir tun, das und das gefällt Gott. Und jetzt komme ich irgendwie unter Druck. Ja, ich soll das tun. In diesem Fall könnte ich jetzt das hören. Gottes Absicht mit unserem Leben ist, dass es ein Leben zu seiner Ehre ist. Mein Leben soll Gott Ehre machen. Und ich fange jetzt an, irgendwelche Dinge anzuhäufen, von denen ich glaube, dass sie Gott gefalle. Ja, weil ich ihm doch irgendwie Ehre machen möchte. Stimmt's? So kann man das hören. Ja, das nenne ich jetzt Appell hören. Und so kann man ganz viele Dinge hören. Ich weiß, was Gott eigentlich möchte. Und dann fange ich an, okay, ich will das irgendwie umsetzen. Ja, ich will Gott irgendwie Ehre machen. Und ich fange an, Dinge zu tun, um Gott Ehre zu machen. Das ist eine Art zu hören. Oder ich kann hören, und das nenne ich dieses Versorgungshören, indem ich weiß, dass Gott uns sehr genau und gut kennt. Und dass alles, was er jemals von Menschen fordert, bei ihm möglich ist. Warum? Weil er dafür sorgt, dass es möglich ist. Weil er die komplette Versorgung dafür schenkt. Das sind jetzt keine Spitzfindigkeiten. Das ist eine total wichtige Wahrheit, wenn man das versteht, was das bedeutet. Wenn ihr mal dran denkt an diese Situation, wo der Abraham aufgefordert wurde, seinen Sohn zu opfern. Da denkt man oft, boah, das sowas verlangt Gott, das kann doch nicht sein. Ja? Aber in Wirklichkeit wusste doch Gott längst schon, dass er dieses andere Opfer vorbereitet hatte und dass es ihm nur um die Haltung von diesem Abraham ging, ob er das wirklich tun würde. Aber in Wirklichkeit hat doch Gott gesagt, hey, ich habe doch für dieses Opfer schon längst gesorgt. Und wir wissen, dass auch dieses Opfer von Abraham schon ein Bild ist auf Christus hin. Auch da, Gott wusste doch schon längst, dass wir es einfach verpeilen, ja, dass wir selber gar nicht packen. Er hat doch schon längst in Christus dafür gesorgt, dass dieses Opfer da ist, mit dem er uns mit sich versöhnen kann. Und ich glaube, dass das für jede, wenn wir das nur verstehen würde, dass das für jede vermeintliche Forderung von Gott gilt, dass egal, was er von dir möchte, dass er immer schon dafür gesorgt hat, dass du es tun kannst. Und ich glaube, wenn wir das verstehen, es wird so vieles verändern in der Art und Weise, wie mir Gott begegne und wie mir über ihn denke oder wie mir auch diese Dinge auffasse, von denen wir meine, dass er sie von uns will. Das heißt, alles, was uns im Wort begegnet, wo Gott uns auffordert, etwas zu tun, da können wir dafür dankbar sein und sagen, danke Herr, dass du schon dafür gesorgt hast, dass ich das tun kann durch deinen Geist. Es ist eine ganz andere Art zu hören. Und ich glaube, dass speziell bei diesem Thema es total wichtig ist, mit diesem Versorgungsohr zu hören. Unser Leben, er hat uns dazu bestimmt, dass unser Leben ein Leben zu seiner Ehre ist. Ein Leben, das ihm maximal Ehre macht. Weil ich glaube, dass wir da besonders in der Gefahr stehen, das als Appell zu hören. Wir hören vielleicht, oh, wir sollen jetzt ein Leben zu Gottes Ehre führen. Wir bejahen das, ja. Und wir versuchen jetzt ganz viele geistliche Dinge anzuhäufen, von denen wir wissen, dass sie Gott gefallen. Die unserer Ansicht nach Gott Ehre machen, ja. Und irgendwie aber kommt dann so ein Gefühl, also ich kenne das von mir, vielleicht kennt ihr es auch, dass man dann doch so dieses Gefühl von Unzulänglichkeit hat, weil man ja doch diesem Anspruch nicht gerecht wird. Ja? Und dann denkt man, ja gut, mein Leben ist nur zu Teile zu Gottes Ehre. Ich kenne da ganz viele Teile, die sind nicht zu Gottes Ehre. Und man fängt da an, diese Unterscheidung zu machen. Kennt ihr das? Ja? Du sagst, oh, mein Leben soll zu Gottes Ehre sein und dann rattert's, oh, ja, das und das und das. Uff. Ja? Und wir fangen an, uns selber zu prüfen und uns selber zu bespiegeln. Und was eigentlich dabei passiert, dass die Ehre abnimmt. Das ist eigentlich das Tragische. Warum nimmt sie ab? Weil wir dabei irgendwie diesen inneren Friede verlieren. Das, wofür Christus eigentlich eingetreten ist. Friede und diese Freiheit und vor allen Dingen diese Freude. Diese Freude, die der Vater doch auch über uns hat. Und wir können uns dann selber überhaupt nicht mehr über uns freuen, weil wir diese ganze Unzulänglichkeit sehen. Und ich glaube, dass einer der Gründe für diesen Verlust an Freude und auch an diesem inneren Friede ist, dass wir die Angewohnheit haben, unser Leben in zwei Bereiche einzuteilen. Ich glaube, dass das wirklich dahinter steckt, dass wir einteilen, das ist der geistliche Bereich in meinem Leben und das ist der natürliche Bereich. Ich glaube, dass das wirklich ein Grund dafür ist, wieso das so ist. Und ja, das stimmt ja auch. Wir leben in zwei verschiedenen Welten. Wir leben in dieser natürlichen, sichtbaren Welt mit allen Anforderungen, die sie hat, Arbeitsplatz oder was auch immer es ist, wo man sich um die Dinge der Welt auch kümmern muss. Und wenn man jetzt von Christus in dieses Reich hineinversetzt wurde, wenn man gläubig geworden ist, dann lebt man zeitgleich in dieser geistlichen, unsichtbaren Dimension, aber nicht weniger realen Welt. Man lebt also zeitgleich in zwei Welten, wo man die Beziehung mit Jesus pflegt, sich immer wieder an ihm freut und auch so einen Vorgeschmack kriegt auf das, was in der himmlischen Welt alles auf uns wartet. Wir leben zeitgleich in diesen beiden Welten. Aber das Problem, was viele von uns betrifft, ist, dass für uns diese beiden Realitäten oft ein krasser Gegensatz sind. Ja? Dass wir in beiden leben, ist eine Sache. Aber für viele von uns ist es oft ein krasser Gegensatz. Und bewusst oder unbewusst teilen wir auch die Dinge, die wir tun, in zwei Kategorien ein. Erste Kategorie sind solche Tätigkeiten, die uns so eine tiefe innere geistliche Befriedigung bereiten und von denen wir überzeugt sind, dass sie Gott gefallen. Ja, also unseres Erachtens nach so geistliche Handlungen, Beten, Bibellesen, Lobpreisanbetung, Besuch von Versammlungen und so alles, was so in diese Richtung gehört. Oder auch jemandem helfen, weil uns Gott irgendwie was gezeigt hat, jemandem was weitergeben. Und diese geistlichen Handlungen, die werden ganz oft den natürlichen richtig gehend gegenübergestellt. Also die ganz gewöhnlichen Aktivitäten des Lebens, die unseren Alltag bestimmen, essen, schlafen, arbeiten, sich um den Körper kümmern, Aufgabe, Verpflichtungen, alles, was es so mit sich bringt. Und manche dieser Dinge aus dem natürlichen Bereich, so habe ich es einfach schon oft beobachtet, an mir selber, aber auch an anderen, die macht man nur widerwillig, ja, und mit dem Gefühl sogar, sich bei Gott dafür entschuldigen zu müssen, dass man jetzt die Zeit mit sogenannten natürlichen Dingen verbringt. Ich sehe einige schon ein bisschen lächeln, die fühlen sich ertappt, ja. Ich selber fühle mich da auch oft ertappt, ja, dass ich denke, oh, diese Zeit, das ist doch eher Zeitverschwendung, ich würde jetzt viel lieber und ich könnte doch in der Zeit Gott anbeten und ich könnte doch in der Zeit dies und jenes tun. Das Ganze läuft darauf hinaus, dass man sich eigentlich die meiste Zeit unwohl fühlt und unzulänglich und irgendwie auch im Inneren zerrisse. Und es kann dazu führen, dass man so die tägliche Aufgabe, die man hat, mit dem Gefühl von Frustration auch tut. Und dann denkt, wenn ich doch nur mehr Zeit hätte, dann wäre ich Gott auch viel näher, weil dann könnte ich mich ja mit Gott beschäftigen, dann könnte ich mich hinsetzen und wirklich alleine vor ihm die Zeit haben, 3 Stunden beten am Tag und dann wäre ich ja Gott viel näher. Und man ist irgendwie frustriert und genervt, dass man zum Beispiel auch so viel arbeiten muss oder dass das und jenes notwendig ist. Und ich sehe, dass bei mir und auch bei vielen anderen, dass viele in dieser Falle gefangen sind, dass man hin und her pendelt zwischen diese beiden Welten. Ja? Und dass man das Gefühl hat, man kann die Anforderungen von beiden Welten nicht miteinander vereinbaren oder zumindest nicht in befriedigender Weise. Und was dazu führt, ist, dass man in keiner der beiden so richtig Friede hat und so richtig Ruhe und Gelassenheit. Und es kostet Kraft und vor allen Dingen kostet es auch Freude. Und ich habe schon bei einigen von uns gesehen, dass Freude auf der Strecke bleibt. Weil man irgendwie immer denkt, es ist irgendwie ja nicht genug, ich mache ja nicht genug oder ich genüge dem nicht, was Gott eigentlich in meinem Leben tun will. Mein Leben macht ja Gott gar keine Ehre oder könnte noch mehr Ehre machen, ja, und man jagt dem hinterher. Und da bleibt Freude auf der Strecke, da kommt Verunsicherung und vieles mehr. Ein anderer Fall, ich erinnere mich ganz am Anfang, als wir hier Gemeinde gegründet hatten, da war auch für kurze Zeit ein Ehepaar hier bei uns in der Gemeinde. Und es war so, dass beide arbeitslos waren zu dem Zeitpunkt. Und wir sind dann, und die waren beide so ja zwischen 30 und 40, also junge Leute eigentlich. Und wir kamen dann ins Gespräch und dann habe ich halt also gefragt, ja, kann man euch irgendwie helfen, einen Job zu kriegen oder so? Und dann haben sie gesagt, ja, das ist so, wir suchen halt einen Job, bei dem man erst nachmittags arbeiten muss. Dann habe ich gesagt, ja, warum? Ja? Und dann haben sie gesagt, ja, wir möchten einfach zu Gottes Ehre leben und wir möchten die beste Zeit unseres Tages, das ist der Morgen, das möchte mir Gott geben. Ja, und wir möchten am Morgen beten und Predigten hören und Bibel lesen und dann mittags können wir arbeiten, aber es ist ganz schwierig, da was zu finden. Ich war leicht erschüttert über dieses Missverständnis. Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass Gott nie und nimmer das darunter versteht. ihm zur Ehre zu leben. Weil Gott eine ganzheitliche Sicht von uns hat und weil Gott nicht sagt, das ist der geistliche Bereich, den gibst du mir zuerst, die Zeit deines Tages, die ist geistlich und dann kümmerst du dich um die natürlichen Dinge. Das ist total krasses Missverständnis. Es ist ein total krasses Missverständnis, wenn wir überhaupt diese Unterteilung machen in dem geistlichen Bereich ist Gott und dann gibt's Teile unseres Lebens, die sind komplett natürlich. Krasses Missverständnis. Krasses Missverständnis. Das ganze Problem bei diesem Ehepaar, aber auch bei uns, wenn wir so hin und her pendeln und hin und her gerissen sind, basiert tatsächlich auf diesem uralten vermeintlichen Gegensatz zwischen dem geistlichen Leben und dem natürlichen Leben. Und ich glaube, dass wirklich Gott damit aufräumen will bei uns. Ich wünsche mir, dass es geschieht, ja, dass dieser Gegensatz ausgeräumt wird und wir anfangen zu verstehen, wie Gott in unserem Leben wirken will, nämlich in alle Bereiche hinein, alles durchdringen. Im Neuen Testament entbehrt dieser Gegensatz absolut jeglicher Grundlage, wenn wir uns das angucken. Und Jesus, er ist das beste Beispiel in allem, er ist immer der Erste in allem, so heißt es auch. Und er kennt keine Zweiteilung in seinem Leben. Von ihm können wir das sagen, was es in Vers 4 hier im Epheser heißt. Ein geheiligtes und untadeliges Leben hat er geführt, ein Leben in seiner Gegenwart, erfüllt von seiner Liebe. Das trifft für Jesus zu, oder? Absolut. Er lebe in seiner Gegenwart, erfüllt von seiner Liebe und das als Mensch. Wir wissen, dass Jesus ganz Mensch wurde. Er ist ganz Gott, aber er wurde ganz Mensch. Von der Geburt bis zu seinem Tod am Kreuz lebt Jesus sein Leben auf der Erde in der Gegenwart des Vaters und ohne diese innere Zerrissenheit. Da bin ich mir ganz sicher. Jesus sagt von sich selbst in den Bezug auf den Vater, denn ich tue alle Zeit, was ihm gefällt. Ich tue alle Zeit. Nicht in seiner stille Zeit oder sonst wann. Ich tue alle Zeit, was ihm gefällt. Hat Jesus sein ganzes Leben lang nur gebetet, gepredigt, Kranke und Besessene geheilt? Nee. Nee. Ich denke, dass er vor seinem Wirken ganz normal gearbeitet hat. Er hat mit anderen gegessen. Er hat mit anderen gefeiert. Wir wissen, dass er mindestens auf einer Hochzeit war, auf jeden Fall. Er hat sich unterhalten, er hat geschlafen. Und bei alledem heißt es, ich tue alle Zeit, was ihm gefällt. Was Ähnliches finden wir bei Paulus, eine Aufforderung, die in eine ähnliche Richtung zielt. Allerdings im anderen Zusammenhang, da war die Frage, wenn man jetzt bei jemand eingeladen ist zu essen, dass man nicht nachforschen soll, ob es Opferfleisch ist, ob es Götzefleisch ist, sondern dass man einfach das essen soll, was vorgesetzt wird, ohne das Gewissen zu beschweren. Und dann kommt da ein Satz in diesem Zusammenhang, da heißt es, ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, das tut alles zur Gottes Ehre. Ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, das tut alles zu Gottes Ehre. Das Wort sagt hier, dass wir die Möglichkeit erhalten, jede unserer täglichen Handlungen so auszuführen, dass sie zur Ehre Gottes beiträgt. Und damit wir auch erkennen, dass wirklich jede von unseren Handlungen gemeint ist, erwähnt Paulus hier Esse und Trinke. Und ich glaube, das sind die einfachsten natürlichen Handlungen, die er hätte aussuchen können. Und wenn selbst die einfachsten Handlungen zur Ehre Gottes beitragen können, dann ist es schwer, sich eine Handlung oder eine Tätigkeit vorzustellen, die das nicht kann, oder? Wenn selbst Esse und Trinke zur Ehre Gottes sein kann, wie kann dann irgendwas anderes, was wir tun, nicht zur Ehre Gottes sein? Ausgenommen natürlich von Sünde, ja, ausgenommen von Handlungen, die Gottes Wort widerspricht, das ist ja eh klar. Aber jetzt sage ich mal, natürliche Handlungen, die keine Sünde sind, aber die halt als in unserer Sicht nur natürlich sind. Putze oder nach der Kinder gucken oder Mittagessen kochen oder an der Arbeit irgendein kniffliges Problem lösen. Wie kann dann irgendeine Handlung unheilig sein? Wie kann irgendeine Handlung so sein, dass sie nicht zur Ehre Gottes beitragen kann? Es gibt's nicht. Deshalb. Und ich glaube, das ist was man total verstehen müsse. Alles zur Ehre Gottes zu tun, ist nicht ein frommes Ideal, das wir irgendwie zu verwirklichen hätten. Im Sinn von, da ist das Ideal, Leben zur Ehre Gottes und wir versuchen jetzt irgendwie das zu tun, sondern das Wort offenbart uns, das ist eine Realität. Dass alles in unserem Leben zur Ehre Gottes ist. Und die anderen kriegen uns in viele Bereiche mit. Es wird zur Ehre Gottes sein. Wenn wir in ihm leben, dann wird alles, was wir tun, zur Ehre Gottes sein. Das heißt, es ist eine Realität und nicht ein Ideal, das wir verwirklichen müssen. Und wenn du aufrichtig zum Herrn umgekehrt bist und wiedergeboren bist und nach dem Wille Gottes leben möchtest und lebst, dann sagt Gott dir das, auch hier in diesem Wort, dass du zum Preis seiner Herrlichkeit geschaffen bist. Er hat es längst so bestimmt, du bist zum Preis seiner Herrlichkeit geschaffen. Das ist eine Realität, die er ausspricht. Und die darfst du annehmen. Und ich hoffe, dass dieses Wort heute dich da in eine Freiheit hineinführt und dass diese Selbstzweifel und Selbstanklage, die wir uns manchmal selber machen, dass es nicht reicht und wie kann mein Leben Gottes Ehre machen, dass es aufhört und dass du in die Freiheit hinausgehst und sagst, hey, Gott hat mich dazu bestimmt, dass mein Leben ihm zur Ehre ist. Und ich werde diese Freiheit ergreifen. Ich werde dieses Wort ergreifen und diese Realität ergreifen, die Gott doch sich ausgedacht hat. Und ihr habt selber gelesen, was er sich ausgedacht hat. Er wird's ausführen. Er wird es tun. Und dann kommt die Gelassenheit zurück und dann kommt die Freude zurück zu wissen, hey, Gott macht sein Ding. Wenn ich sag, Herr, du bist Herr, mach du, dann wird mein Leben ihm zur Ehre sein. Und dann wird jedes Ding, was ich mache, wird ihm zur Ehre sein. Und nicht nur diese vermeintlich geistliche Dinge, von denen wir glauben, die würde jetzt Gott so viel Ehre machen. Ich wünsche mir so, dass wir da in eine neue Freiheit hineinkommen, das zu sehen, dass jeder Aspekt unseres Lebens Gott gehört. Das ist das, was er tun will. Die einfachste tägliche Arbeit. Jede deiner Handlungen kann zur Ehre Gottes dienen. Und jede tägliche Arbeit wird damit aufgewertet. Nämlich als Handlung im Reich Gottes. Ja, wenn wir verstehen, dass wir jederzeit im Reich Gottes unterwegs sind, wir leben gleichzeitig in der natürlichen und in der geistlichen Welt. Nicht komplementär, nicht ergänzend, sondern gleichzeitig. Und jede Handlung unseres Lebens wird aufgewertet als Teil des Reiches Gottes, mit dem man Gott ehren kann. Jetzt ist es eine Sache, das als wahr anzuerkennen. Wahrscheinlich die meisten von euch würde sagen, ja, stimmt, nee, das ist Wahrheit. Und das andere ist, jetzt ganz praktisch dieses zweigeteilte Denken aufzugeben. In der Praxis. Warum? Weil wir so gewohnt sind, in diese Denkmuster zu denken. Das ist eigentlich, das kommt aus dem griechischen Denken, aus der griechischen Philosophie. Die haben ja ganz klar das Natürliche und das Transzendente, so dieses geistliche Leben, komplett abgetrennt. Und wir sind da so geprägt über Jahrhunderte hinweg in unserer Mentalität, dass es sehr schwer ist, das loszuwerden. Und es geht nur dann, wenn wir uns immer wieder dieser Wahrheit aussetzen. Es geht nur dann, wenn Gott unser Denken erneuern kann, so wie es auch im Römerbrief heißt. Mit dem erneuerten Denken, dass es keinen geistlich neutralen Raum gibt. Ja, das natürliche Leben ist nicht geistlich neutral. Im natürlichen Leben gibt's gleichzeitig diese zwei Welten, ja, das Reich der Finsternis und das Reich des Lichts. Es ist immer überlagert. Es gibt keinen geistlich neutralen Raum. Mit dem Verstehen, dass wir 24 Stunden am Tag, jeden Tag in der Woche im Reich Gottes unterwegs sind. Es heißt, ihr seid in der Welt, aber nicht von der Welt. Das heißt, wir sind 24/7, so heißt es im Englischen, 24 Stunden an 7 Tage in der Woche in der Welt, und zwar mit beide Beine. Ja, wir schweben nicht irgendwie da in der Gegend rum, sondern wir sind mit beide in der Welt und gleichzeitig 24 Stunden an 7 Tage in der Woche ist das Reich Gottes unsere Heimat. Ihr seid nicht von der Welt. Und zwar immer zeitgleich. Mit dem Verstehen, dass alles, aber auch alles in unserem Leben ganz und gar Gott gehört. Aber dann wird immer wieder dieser alte Gegensatz auftauchen und versuchen wolle, unseren Frieden zu stören und die Einheit. Und Satan, er wird uns daran erinnern wolle, dass wir ja die größte Zeit des Tages mit Dinge zubringen, die vermeintlich ungeistlich sind. Ja, dass wir uns um Dinge kümmern, die doch gar nicht ewigkeitswert haben. Ja, der Feind wird immer wieder versuchen, uns das einzureden und uns da wirklich auch zu reizen in diesem Punkt. Und wenn man darauf wieder eingeht, dann wird man verunsichert, entmutigt und auch frustriert und niedergeschlagen sein. Und wir können dem nur mit diesem festen Glauben und dem Festhalten am Wort begegnen, dass jede Regung in unserem Leben Gott gehört. Ja, wenn du dein Leben Gott geweiht hast, dann jede noch so natürliche, banale, kleine Handlung, sie gehört Gott. Und wir können uns darauf verlassen, dass jede dieser Tätigkeiten ein Priesterdienst vor Gott sein kann und soll. Alles, was ihr tut, kann ein Priesterdienst vor Gott sein. um Missverständnisse vorzubeugen, möchte ich aber trotzdem noch eins sagen. Das heißt nicht, dass alle unsere Tätigkeiten und Handlungen, die wir im Leben tun, gleichbedeutend sind. Ja, das ist wieder was anderes. Das bedeutet es nicht. Wenn du zum Beispiel an deinem Arbeitsplatz deine Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen machst oder jetzt, als wenn du jetzt Hausfrau und Mutter bist, für deine Kinder Mittagessen kochst, dann ist es nicht gleichbedeutend mit einer Zeit, in der du dich zurückziehst und Gott Lieder singst. Ja, es hat andere Bedeutungen, es hat andere Auswirkungen, es wirkt sich auf die Menschen anders aus. Aber mit beide Tätigkeiten kannst du Gott anbeten und ehren. Vor Gott werden beide Formen als Form des Gottesdienstes gleich angenommen, wenn du sie in der entsprechenden Haltung vor ihm ausführst. Und da liegt der Unterschied. Und ich glaube, dass ganz viele von uns das vergessen in diesem natürlichen Bereich. Und diese Dinge eben nicht, dann kocht man Mittagessen für Kinder und die motzen schon wieder und ich koche das jetzt für Kinder. Und man aber ganz selten so diesen Blick hat, hey, ich mache das Mittagessen, Herr, für dich, ja, alles, was ihr tut, damit diese Kinder versorgt sind. Danke, dass du sie mir anvertraut hast. Ja, und wenn sie auch motzen oder was auch immer sie machen. Ja, es ist einfach eine ganz andere Haltung, ihn überall mit hineinzunehmen. Bei der Arbeit, dann ist es nicht so, dass der Chef nervt und die Kollegen und alles sind komisch und das Problem und du hast nur noch 5 Minuten Zeit, sondern du sagst, okay, Herr, du bist hier mitten drin. Es macht so einen Unterschied. Und dieses Problem oder diese Situation, die soll dir zur Ehre gereichen. Ja, dieses Bewusstsein zu haben, dass Gott sich in so einer Situation, die vermeintlich mit ihm nichts zu tun hat, dass es ihm zur Ehre sein kann. Wenn wir das begreifen, es wird so einen Unterschied machen für unser Leben. Es wird so einen Unterschied machen. Es bedeutet im Übrigen auch nicht, dass Gott jeden Menschen gleich gebraucht, wieder auf gleichartige Weise. Der Leib besteht aus unterschiedlichen Gliedern mit unterschiedlichen Gaben und der Dienst von einem Evangelisten wie Billy Graham oder so, den kann man sicher jetzt nicht von der Auswirkung her und von dem, wie er auf die Gemeinde einwirkt weltweit, vergleichen mit dem Dienst von einem von uns. Ja, ich denke, da sind wir uns auch einig. Und trotzdem wird und ist der Dienst von einem weniger begabten Menschen genauso rein und wird von Gott mit genauso viel Freude angenommen wie der Dienst von einem begabteren Menschen. Und das muss uns genauso klar sein. Das ist wie mit der Tätigkeit. Auch da, für Gott ist dieser reine Gottesdienst vor ihm, diese Haltung vor ihm, das Wesentliche. Kein Mensch braucht sich zu vergleichen, auch bei uns in der Gemeinde nicht. Ja? Weil auch da, man ist immer so schnell dabei, sich zu vergleichen und der macht das und der macht jenes und der eine putzt nur oder was auch immer. Jeder soll in dem sein, wozu er berufen wurde. Und dann wird seine Arbeit in Gottes Auge heilig sein. Nicht das, was ein Mensch tut, entscheidet darüber, ob ein Werk geistlich ist oder natürlich oder weltlich, sondern warum er es tut und mit welcher Haltung er es tut, mit welcher Motivation. Wer sein Leben Gott geweiht hat, der kann eigentlich gar nichts Unwichtiges mehr tun. Und das finde ich einfach stark. Ja, wenn man das glaubt, dass Gott wirklich das alles zu Gottes Ehre beiträgt. Und wir werden uns mal wundern, wenn Gott es offenbart. Ja, wenn wir es mal alle sehen werden wir uns wundern, wie Gott in unsere Augen Kleinigkeiten genutzt hat, um andere Menschen in sein Reich zu bringen. Wir haben da ja null Plan, was Gott eigentlich tut. Und das ist so stark, das zu verstehen. Weil, warum? Weil dann unser ganzes Leben zum Priesterdienst geworden ist. Und während wir unserer Aufgabe nachgehen, auch banaler Aufgabe, wird genau das geschehen, wozu Gott uns bestimmt hat, nämlich, dass es ihm Ehre macht und dass wir zum Preis von seiner Herrlichkeit leben. Weil diese Haltung bestimmt. Und wenn man das verstehe, dann hat auch diese Zerrissenheit ein Ende. Dann hat dieses religiöse Gekrampfe ein Ende, wo wir versuchen, Gott durch irgendwelche Anhäufungen von geistlichen Dingen zu gefallen. Und wir lernen immer mehr, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, in der Gegenwart des Vaters zu leben. Und das ist so eine Sehnsucht von mir. Und ich hoffe, dass es auch eine Sehnsucht bei euch ist, wirklich zu lernen, was es heißt, in Gemeinschaft mit dem Vater zu leben, in alle Bereiche unseres Lebens. Nicht nur in den vermeintlich Geistlichen, sondern wirklich ihn überall mit hineinzunehmen. Und das ist auch mein Gebet an diesem Morgen, dass wir in diese Freiheit hineinkommen, die auch Jesus gehabt hat, als er hier als Mensch war. Alle Zeit zu tun, was dem Vater gefällt, in alle Dinge, in alle Bereiche unseres Lebens. Wenn du das möchtest, dann lade ich dich ein, mit aufzustehen, dass wir Gott einfach eine Antwort geben, jeder für sich, und ich werde auch noch beten. Herr, dein Wort sagt, alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Und ich danke dir für deine Pläne, die du vor Anbeginn der Welt schon gefasst hast. Schon bevor es uns gab, noch bevor es die Welt gab. Dass du uns zu Söhne und Töchter bestimmt hast, Herr. Herr, es ist mir unbegreiflich, aber ich bin so dankbar und froh, so einen Vater zu haben wie dich. Ich danke dir, Herr, dass du alles schon vorausgesehen hast, auch dass wir von uns aus überhaupt nicht fähig sind, dass wir unzulänglich sind. Und du hast aber Vorsorge getroffen, wie es trotzdem möglich ist, in deiner Gegenwart zu leben, in dieser innigen Gemeinschaft mit dir. Herr, und ich danke dir für das Blut deines Sohnes, durch das du das möglich gemacht hast, dass wir vor dir als Gerechtigkeit sogar dastehen, so sagt es dein Wort. Und ich danke dir, Herr, dass du deine Pläne absolut ausführst und dass nichts und niemand dich daran hindern kann, diese Pläne, die du gefasst hast, auch für unser Leben, dir zur Ehre zu sein, dass niemand dich daran hindern kann, diese Pläne durchzuführen. Und so danke ich dir, Herr, für alle Versorgung, dass du uns ausgerüstet hast durch deinen Geist mit allem, was es braucht, um dir zu gefallen, Herr. Ich danke dir, dass wir nicht irgendwie religiös rumkrampfen müssen, sondern dass wir wissen, dass du es ausgesprochen hast, dass du uns zu deiner Ehre gemacht hast, Herr, und dass wir in Freude und Gelassenheit dir Raum geben können in unserem Leben. Herr, und das wäre mir. Wir wollen wirklich, dass du Raum bekommst in unserem Leben, in alle Bereiche. Und überall da, wo Bereiche sind, die mir noch vor dir verschlossen halten, aus, ja, im Unbewussten auch, aus Nachlässigkeit oder weil es uns bisher gar nicht einfiel. Herr, man möchte sie öffnen vor dir, dass du ungehindert Zugang hast für in alle Bereiche unseres Lebens. Herr, wir weihe dir unser Leben. Wir sagen, unser Leben soll komplett durch und durch geheiligt sein, durch dich und durch dein Blut, Jesus. Und wir räumen auf mit diesem Leben in zwei Welten, mit dieser Zerrissenheit, die von dir niemals gewollt ist. Und wir treten ein in diese Einheit durch deinen Geist. Danke, Herr, dass das bei dir möglich ist. Danke, Herr, dass du jetzt auch jedes Herz siehst, auch jeden Geist, der erkannt hat, was von dir, was du tun möchtest im jeweiligen Leben. Und ich danke dir, Herr, dass es von dir auch heißt, dass du schon immer gewirkt hast und dass du auch nicht aufhörst zu wirken. Und so soll es jetzt geschehen. Heiliger Geist, wirke du fort, dass dieses Wort Raum nimmt, dass deine Pläne Raum nehmen in unserem Leben. Ich preise dich dafür. Amen.